Eingeklemmt zwischen Trump und Putin, die Entwicklung der Europäischen Union wird für uns alle wirklich zu einer Schicksalsfrage. Darüber reden wir mit Martin Schulz, langjähriger EU-Parlamentspräsident und bis heute ein leidenschaftlicher Europäer. Übrigens, das Gespräch haben wir Mitte Mai aufgenommen. Moin und hallo zusammen, eine neue Folge von Und Jetzt steht an und wir halten wie immer unser Versprechen. Es geht um ein wirklich spannendes Thema und wir haben einen wirklich spannenden Gast, oder Christoph?
Absolut, Stefan. Wir haben heute jemanden bei uns, der uns noch bestens bekannt ist und aktuell auch noch sehr relevant ist, und zwar über die Friedrich-Ebert-Stiftung. Er ist Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er war bundesweit auf jeden Fall bekannt, als er Spitzenkandidat der SPD war im Bundestagswahlkampf 17. Und er war natürlich auch Europaparlamentspräsident. Herzlich willkommen, Martin Schulz. Schön, dass du bei uns bist.
Schönen Dank für die Einladung.
Martin, du bist ja wirklich ein begeisterter Europäer. Das merkt man dir durch alle Fasern deines Körpers an. Vor 9 Jahren bist du EU-Parlamentspräsident gewesen, hast dann dieses Feld verlassen, um dich in die Bundespolitik zu stürzen. Wenn du jetzt mal 9 Jahre zurückblickst und unter alles einen Strich machst, ist aus deiner Sicht die EU in dieser Zeit stärker oder schwächer geworden?
Sie stagniert. Sie ist weder stärker geworden noch schwächer geworden. Sie hätte stärker werden müssen, um den absehbaren Herausforderungen nach der ersten Trump-Regierung, war ja absehbar, was passieren würde, wenn er nochmal käme, gerecht zu werden und auch um den Herausforderungen des Ukraine-Kriegs und der chinesischen, doch zwischenzeitlich sehr expansiven Wirtschaftspolitik entgegenzutreten. Das ist vernachlässigt worden.
Und wahrscheinlich, oder liege ich da falsch, liegt der Grund dafür dann in der potenziellen oder strukturellen Uneinigkeit innerhalb der EU. Und damit sind wir bei einem wirklich heiklen Thema. Also ich glaube, jeder von uns fand vor vielen, vielen Jahren die Osterweiterung der EU absolut richtig. Aber über die Jahre, das ist jedenfalls mein Eindruck, hat man so ein bisschen den Eindruck, es gibt sehr unterschiedliche Verständnisse, die es in den Mitgliedstaaten westlich und östlich gibt. Und an der Stelle, Ungarn ist jetzt gerade eine wunderbare Ausnahme von der Regel, und an der Stelle ist die EU wirklich teilweise gelähmt oder auch angreifbar.
Das ist vom Grundsatz richtig. Das kann man sogar noch verstärken. 45 Jahre zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs haben die beiden Teile Europas sehr unterschiedlich geprägt. Während wir beide, unsere Generation, in Freiheiten leben konnte, die ohne Vorbild waren in der Geschichte unseres Landes, haben Gleichaltrige auch in unserem Land in einer Diktatur gelebt und in ganz Osteuropa unter der sowjetischen Knute. Und das war eine. Wir haben das, glaube ich, alle unterschätzt, aber das war eine brutale Diktatur. Und das prägt Menschen. Und es prägt sie auch kulturell. Die westliche, pluralistische, diverse Gesellschaft war eine andere, auch schon 1990, als die östliche, mit einem Einparteiensystem entwickelte Gesellschaft. Und deshalb gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die Osteuropäer haben ihr Sicherheitskonzept immer in der NATO gesehen, nie in der EU. Während wir Westeuropäer der NATO schon kritischer gegenüberstanden, auch schon vor 2 Jahrzehnten, spätestens seit dem Irakkrieg war innerhalb der NATO unterschiedliche Auffassungen über Sicherheitspolitik im Rahmen der internationalen Verträge vorhanden. Und deshalb glaube ich, dass die Ost-West-Spaltung, die wir ja in Deutschland auf unserem Territorium haben, in Europa insgesamt existiert. Und dass so langsam erst der Osten begreift, dass der Westen mit seiner Kritik nicht immer falsch war. Und der Westen jetzt allmählich begreift, dass dieses Herabsehen auf den Osten wegen der kulturellen Fragen ziemlich arrogant war. Ich glaube, auf beiden Seiten ist so ein Erkenntnisprozess im Gange und der macht mich eigentlich optimistisch.
Das wäre ja sehr, sehr schön. Aber welche Reformen sind es denn dann, die in der EU passieren müssen, wenn es tatsächlich diese Einigkeit gibt? Also, dass die Nationalstaaten sich jetzt morgen alle grün sind, das ist ein langer Prozess, das könnte ja aber doch in einigen grundsätzlichen Fragen passieren. Vielleicht gibt es dafür gerade ein kleines Zeitfenster. Aber man sieht ja auch, dass der Westen an einigen Stellen, in diesem Bild jetzt bleiben, auch bröckelt und nicht sicher ist, was zum Beispiel in Frankreich passiert. Von daher haben wir da nicht mehr viel Zeit, oder?
Nee, der Zeitdruck ist enorm, ist gewaltig. Das, was du gerade beschrieben hast, trifft auch zu. Das Zeitfenster ist nicht groß. Umso mehr muss man es jetzt nutzen. Ganz praktisch komme ich nochmal auf eins zurück. Die baltischen Staaten zum Beispiel, Polen, auch Länder wie Kroatien oder Rumänien, die haben immer auf die Vereinigten Staaten von Amerika gesetzt und erkennen jetzt, dass sie wirklich im Stich gelassen werden und setzen jetzt auf Solidarität der Europäer untereinander. Und die Europäer im Westen, die immer so ein bisschen auf die Balten und auf die Polen herabgeschaut haben, begreifen jetzt, wie wichtig die Osterweiterung geopolitisch war. Man muss es ja nur mal wie folgt sehen. Die baltischen Staaten wären nicht in der EU und wären nicht in der NATO. Polen wäre nicht in der EU und nicht in der NATO. Was dann hier los wäre? Das heißt, wir haben historisch, glaube ich, eine Verpflichtung, jetzt Europa zu vertiefen. Wir haben auch eine Chance, wenn das Mehrheitsprinzip insbesondere in der Außenpolitik eingeführt würde und das Einstimmigkeitsprinzip aufgehoben wird, dann haben wir eine echte Chance, schneller zu werden. Und das müssen wir ja auch.
Besteht denn eine Chance für diese Chance? Warum, frage ich mich, soll, na sagen wir mal, Tusk in Polen oder Madjar in Ungarn, warum soll der sich einer heftigen Kritik intern aussetzen, weil sie zum Beispiel vielleicht etwas klüger sind und sagen, ja, also wir können nicht immer jedes Veto zulassen. Man sieht es ja jetzt nach der großartigen Wahl und der Wende in Ungarn. Fico, der slowakische Präsident, der ist offenkundig bereit, in die Fußstapfen von Orbán zu treten und immer dann zu bremsen, wenn es beispielsweise um Unterstützung für die Ukraine geht. Also gibt es diese Chance zum Mehrheitsprinzip?
Ja, die gibt es. Ich mache es mal ganz praktisch. Italien und Frankreich waren die beiden Länder, zwei G7-Staaten. Die zweite und dritte Volkswirtschaft in der EU, im Binnenmarkt, sind beim Mercosur überstimmt worden, bei dem Mercosur-Abkommen. Beide haben dagegen gestimmt, aber eine qualifizierte Mehrheit dafür. Und beide haben das akzeptiert, weil in der Güterabwägung zwischen dem einen oder anderen Detail, das die Regierung aus nationalen Erwägungen vortragen muss und daraus eine Ablehnung ableitet, kann nicht abgeleitet werden, dass die EU als Ganzes ein, wie ich finde, epochal notwendiges Projekt in die Tonne tritt. Und deshalb haben diese beiden Regionen die Mehrheitsentscheidung akzeptiert. Und das wird Deutschland irgendwann auch mal müssen, dass wir überstimmt werden. Wenn wir mit Indien, wenn wir mit ASEAN, mit dem ASEAN-Pakt, mit dem Mercosur, mit anderen Regionen dieser Welt auf Dauer diese notwendige Allianz der Staaten, die internationales Recht noch akzeptieren, ob es Handelsrecht ist oder ob es Völkerrecht ist, ist egal. Wenn wir die schließen wollen, weil die Vereinigten Staaten von Amerika mit dieser Regierung signalisieren, wir fühlen uns an Recht nicht gebunden, dann musst du in der EU handeln können und dann ist das Mehrheitsprinzip wichtig. Wenn es nicht zustande käme, was nicht ausgeschlossen ist, was Robert Fico angesprochen, ich rate übrigens nebenbei bemerkt, mit dem zu reden, das ist auch so eine Haltung, ja, der Fico, der war jetzt in Moskau, mit dem reden wir nicht. Das ist falsch. Mhm. Du musst mit jedem reden, wenn du international erfolgreich sein willst. Und deshalb rate ich dazu, das zu tun. Ich selbst bin mit ihm immer in Kontakt geblieben, auch jetzt noch in Kontakt. Das ist manchmal kontrovers, aber es ist notwendig. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann muss man den Artikel 20 des EU-Vertrags nutzen.
Das Was steht da noch gleich drin?
Der Artikel 20 des EU-Vertrags ist der über die verstärkte Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten.
Da wollte ich gleich drauf kommen, aber erst noch mal die kurze Erinnerung. Also Mercosur hat, glaube ich, ein Vierteljahrhundert gedauert.
Ja.
So viel Zeit werden wir heute bei Abkommen nicht mehr haben oder bei der Suche nach Partnerschaften im internationalen Raum. Aber kommen wir noch mal zurück zum Artikel 20.
Ich muss einmal ganz kurz verteidigen, weil Indien ging ja wesentlich schneller. Das muss man ja mal dazu sagen, oder?
Indien haben wir auch. Also ich war... Modi war jung im Amt.
Ach du, na gut, dann nehme ich das zurück.
Da war ich als Vertreter des Parlaments mit dem damaligen Kommissionspräsidenten Juncker und dem damaligen Ratspräsidenten Donald Tusk. So lange ist das schon her, haben wir den Modi empfangen zu einem EU-Indien-Gipfel.
Also die Mühlen in Brüssel mahlen langsam. Ich wollte sagen, mühlen langsam, aber sie mahlen, ja.
Und sie mahlen aber nicht immer vernünftig. Versuche nochmal an eins zu erinnern. Wir haben kein Handelsabkommen mit den USA zustande bekommen. TTIP ist gescheitert. CETA, das Handelsabkommen mit Kanada, mein Gott nochmal, was, du erinnerst dich, Stefan, was wir da für ein Hantier hatten, um das zustande zu bringen. Mir hat mal der Trudeau bei einer Begegnung gesagt, ihr kriegt kein Handelsabkommen mit Obama auf die Reihe. Macht aber, wenn die anderen da regieren. Deshalb auch mal an unsere eigene Adresse in Deutschland. Wir waren auch wie andere Länder, oft blind gegenüber der geopolitischen Entwicklung. Und
also Europa muss schneller werden, Deutschland muss schneller werden. Klar. Und Stichwort schneller, da hattest du ja vorhin schon mal angesetzt. Also eine Alternative zur Einstimmigkeit ist ja das Europa der zwei Geschwindigkeiten. Also wenn ein, zwei oder drei Mitgliedstaaten sagen, nee, das wollen wir nicht, dass dann der Rest der Gemeinschaft sagt, aber wir halten das für notwendig, ihr könnt jedenfalls beitreten, aber wir können nicht so lange warten, bis ihr endlich soweit seid.
Das ist ja der Artikel 20. Wenn 11 Staaten wollen,
ja, aber nicht für alles gilt. Also Orban beispielsweise hatte es in der Hand, die Kredite für die Ukraine, die mitentscheidend dafür sind, ob die Ukraine sich weiter verteidigen kann oder nicht, zu stoppen oder nicht. Und er hat es sich teuer bezahlen lassen, dass er das durchgewunken hat oder weggegangen ist.
Man hätte es auch anders machen können. Man hätte über den Artikel 20 gehen können, wenn 11 Mitgliedstaaten. Aber da gab es natürlich auch finanzpolitische Überlegungen. Dann tragen diese 11 Mitgliedstaaten auch die gesamte Finanzlast alleine. Und bei Orban ist es ja so gewesen, dass man ihn am Ende schon auch auf die Schiene hat setzen können. Wenn der Druck hoch genug ist, wenn es nur ein einzelnes Land ist, das blockiert, dann ist es schwierig. Wenn es mehrere Länder sind, also bei Mercosur war es mit Italien und Frankreich richtig schwierig, weil das sind Schwergewichte, dann musst du am Ende auf diesen Artikel 20 zurückgreifen, der sagt, wenn mindestens 11 Länder eine Sache vorantreiben wollen, dann können sie das tun, ohne dass die anderen sie hindern. Sie können allerdings die anderen nicht daran hindern, später hinzuzukommen. Das ist ja auch vernünftig. Aber ich greife das Stichwort Europa der zwei Geschwindigkeiten auf. Mein Gott, das haben wir seit Jahrzehnten. Der Euro ist ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Es gibt Mitgliedstaaten der EU sind im Euro und andere sind nicht im Euro. Schengen ist ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Es gibt EU-Staaten, die sind im Schengen-Abkommen. Und dann gibt es EU-Staaten, die sind nicht im Schengen-Abkommen. Und dann gibt es Nicht-EU-Staaten, die sind im Schengen-Abkommen. Also Norwegen zum Beispiel, Schweiz. Ist alles möglich, wenn man es vernünftig organisiert. Das Problem Europas ist nicht die verschiedenen Geschwindigkeiten, sondern das Problem Europas ist die Geschwindigkeit bei der verschiedenen Geschwindigkeit. Wenn die verschiedenen Dynamiken...
Wenn noch die schnellste Geschwindigkeit viel zu langsam ist, dann ist es ein Problem.
Wenn die Dynamiken, die du hast, zu bremsen werden, dann ist es falsch. Deshalb glaube ich, wir kommen mit der Heterogenität der Strukturen schon ganz gut klar. Aber sie müssen dann auch handeln.
Tja, okay. Ich würde mal sagen, wir machen ein kleines Break hier, weil wir, glaube ich, mit dem Thema zwei Geschwindigkeiten gut vorangekommen sind. Ich finde die Beispiele auch sehr, sehr gut. Währungsunion, Schengen-Abkommen, all diese Errungenschaften, die wir aus Europa haben. Aber vielleicht nochmal, um auf das Thema Trump und Putin zurückzukommen und wie sich Europa denn aufstellen möchte. Wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch vor allem. Und ob die Aufgaben, die Europa sonst so hat, klassischerweise Agrarpolitik zum Beispiel, überhaupt noch zu leisten sind in dieser finanziellen Notlage, die alle Länder haben, alle Nationalstaaten, aber auch besonders Europa diesen Druck halt spürt und kein eigenes Steueraufkommen hat, etc. Wie blickst du da drauf?
Das ist ein an Komplexität nicht zu überbietender Fragenkomplex.
Ja, wir wollten dich nicht langweilen.
Deshalb versuche ich es mal abzuschichten. So gut ich das kann. Ich glaube, wir haben Geld genug in Europa. Es ist nur falsch verteilt, dass die, die Geld haben, immer noch mehr dazu kriegen oder einen Pfennig Steuern dafür zu bezahlen, ist falsch. Jetzt nehme ich mal nicht unsere eigenen Milliardäre, sondern nur die Tech-Milliardäre aus den USA. Wenn ich hier nachher rausgehe und kaufe eine Tüte Brötchen, da zahle ich Mehrwertsteuer. Für jede Finanztransaktion, die diese Tech-Milliardäre in Europa machen, zahlen sie keine Steuer. Es geht nicht. Also ich glaube, die Europäische Union muss, was die Steuerpolitik angeht, konsequenter werden. Sie hat keine eigene Steuerhoheit. Aber ich komme nochmal auf meinen Artikel 20 zurück. Unser Finanzminister, der arbeitet übrigens, der Lars Klingbeil, an solchen Ideen zu sagen, dann müssen eben bestimmte Staaten zusammenarbeiten und die Steuer erheben. Die Einnahmeseite muss also gestärkt werden. Und zwar von denen, die was leisten können, nicht von denen, die ohnehin belastet sind. Der zweite Punkt ist, die Landwirtschaftspolitik der Europäischen Union ist, so wie ich sie erlebt habe, gescheitert. Das ist etwas, was ich immer und immer wieder gesagt habe. Wir stecken in das System jedes Jahr mehr Geld. Und ich sehe nur zwei Dinge. Unsere Lebensmittelqualität leidet und unsere Bauern werden ärmer. Und das finde ich falsch. Und deshalb glaube ich, dass wir, wenn wir Reformen anpacken müssen, die Reformen nicht immer nur zwischen Verbraucher und Produzent ansetzen müssen, sondern bei der Kette dazwischen. Es sind nämlich die großen Lebensmittelkonzerne, die sowohl den Bauern gegenüber als auch, also den Erzeugern gegenüber, als auch den Verbrauchern gegenüber die Preise diktieren.
Haben denn solche Gedanken eine Chance, zum Beispiel im EU-Parlament? Also in allen Demokratien steht die liberale Demokratie mächtig unter Druck. Auch im EU-Parlament ist die Rechte deutlich stärker geworden als zu deinen aktiven Zeiten. Würdest du denn sagen, heute kann das Parlament wirklich die Kraft entwickeln, solche Strukturänderungen vorzunehmen?
Es müsste es eigentlich tun. Ich habe immer dafür gekämpft, dass es das macht. Aber in der Landwirtschaftspolitik ist das EU-Parlament eigentlich sehr stark, weil das ist eine vergemeinschaftete, ein vergemeinschafteter Politikbereich. Aber machen wir uns keine Illusionen. Die Macht sitzt am Ende in Brüssel, weder im Parlament noch in der Kommission, sondern im Rat der Regierungschefs. Und im Rat der Regierungschefs gibt es einen, mit dem kannst du über die Landwirtschaftspolitik nicht reden. Das ist der Staatspräsident von Frankreich.
Wie auch immer er gerade heißt.
Also François Hollande ist ein enger privater Freund von mir, mit dem ich seit Jahrzehnten befreundet bin. Der jedes Mal, wenn ich hier meine Thesen vorgeschlagen habe, hat er sich die Ohren zugehalten. Ich sage, das will ich gar nicht hören, was zerstört unsere Freundschaft. Wir müssten als allererstes darüber diskutieren, dass nachvollziehbar ist, dass ein Land wie Frankreich, ich glaube, wenn die Zahl mich nicht täuscht, etwa 8% des Bruttoinlandsprodukts kommen in Frankreich aus der Landwirtschaft. Entspricht ungefähr unserer Automobilindustrie. Also, dass ein französischer Staatspräsident unter Druck steht, wenn es um seine Landwirtschaft geht, das muss man nachvollziehen. Dass man riesige Reformen in dieser Landwirtschaft finanziell abfedern muss und dieses Abfedern nicht ein Land alleine tragen kann, das wäre der Schritt. Das heißt, wir müssten so weit kommen, dass im EU-Haushalt Summen, die heute für Subventionen ausgegeben werden, um Betriebe zu erhalten, um Kooperativen zu erhalten, um Produzenten zu subventionieren, die in die Überproduktion gehen, zu subventionieren, wenn sie weniger produzieren, damit sie nicht in ein soziales Elend fallen. Denn das ist genau das, was Frankreich in jedem Fall verhindern will.
Und beim derzeitigen Tempo, darüber hatten wir ja schon gesprochen, der EU, klingt das nach einem Reformwerk von ungefähr einem Jahrhundert?
Ja, wir haben das 70 Jahre aufgebaut, die Landwirtschaftspolitik heute der EU. Man muss sich nochmal erinnern, warum gibt es die in dieser Form? Die Frauen und Männer, die diese Landwirtschaftspolitik erfunden haben, hatten Hunger. Winter hinter sich. Und die haben gesagt, wir produzieren jetzt immer ein bisschen mehr in der Landwirtschaft, damit wir für schlechte Zeiten zurücklegen können. Du erinnerst dich, in unserer Jugend gab es Milchseen, Butterberge, Weizensilos. Das gibt es in dieser Form nicht mehr. Aber der Anreiz zur massenhaften Produktion, der ist nach wie vor ein Kernelement dieser Landwirtschaftspolitik. Und die Vergrößerung, um immer mehr produzieren zu können, weil du als Kleinbetrieb nicht mehr mithalten kannst, weil die Lebensmittelkonzerne Mindestabnahmequoten bestimmen. Das kennst du ja aus der Landwirtschaft auch.
Genau, wenn ich da vielleicht rein darf. Also erstmal Fun Fact zur EU-Agrarpolitik. Ungefähr ein Drittel des Haushalts der EU ist immer noch die gemeinsame Agrarpolitik.
Ich glaube etwas mehr sogar, fast 40%.
Ja, das schwankt immer so leicht, aber genau, war schon mal über 50% sogar. Aber der Anteil ist immer noch ziemlich groß. Und deswegen ist das so ein bedeutendes Thema und auch so spannend, dann mit EU-Politikern darüber zu diskutieren, weil es finanziell natürlich ein wahnsinniger Hebel ist. Und was die EU ja immer noch macht, ist, Flächenprämien auszuzahlen. Ja. Also einfach nur die reine Fläche zu subventionieren und gar nicht darauf zu achten, was dort angebaut wird etc. Und das kann man schon, finde ich, kritisieren. Es wird nur dann schwierig, und das muss ich auch als Niedersachse sagen und auch als Landwirt, es wird nur dann schwierig, wenn wir versuchen, diesen Geldbetrag insgesamt runterzuschrauben, weil es untergeht. Und das ist so ein Stück weit ja auch das gewesen, was wir dann bei den Bauernprotesten gesehen haben. Da haben sich ja nochmal mächtig was gedreht, weil die Dieselprämie weggefallen ist, weil die Dieselsubvention wegfallen sollte, muss man ja jetzt sagen. Das ging eigentlich einher mit einer Kürzung der Förderung, die die Landwirte bekommen haben aus der EU. Das ist denen aber in dem Moment erst aufgefallen. Da gab es dann auf einmal vielleicht 10.000, 15.000 Euro weniger, je nach Betriebsgröße und Struktur, vielleicht auch nur 5.000. Aber auf einmal haben sie gemerkt, ich werde nicht mehr so unterstützt wie vorher. Und dann kam noch die Botschaft, ach, jetzt kommt auch noch die Bundesregierung mit der Dieselsubvention. Das wollte ich vielleicht noch einmal einstreuen. Also wir haben dort eine ganze Branche, die extrem auf Zinne ist, die sich sehr stark politisch engagieren kann.
Und wo vor allen Dingen die Kleineren und Mittleren immer den Eindruck haben, wir sitzen am kürzeren Ende, aber die Größeren kommen eigentlich sehr gut davon.
Und eine politische Lage, wie die in Frankreich fast gar nichts zulässt, muss ich auch dazu sagen, das würde ich auch so unterschreiben. Punkt ist, eine Strukturreform in diesem Bereich hin zur Verschiebung in die zweite Säule, also hin zu Leistungen, die tatsächlich dann vollzogen werden können, halte ich für wahnsinnig wichtig und unglaublich schwierig durchzusetzen. Aber ich glaube, wir machen auch da mal wieder einen Cut.
Und bleiben mal bei Frankreich. Also, nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Das könnte ein ganz böses Erwachen geben. Oder wie ist deine Einschätzung?
Ja.
Frankreich, zweitgrößtes Mitgliedsland der Europäischen Union, traditionell einer der großen Achsenpartner, also mit Deutschland zusammen, seit Beginn der seinerzeitigen EWG. Und dann auf einmal eine rechte Präsidentschaft, das würde in der EU harte Turbulenzen auslösen. Würde es die EU am Ende vielleicht so vor die Existenzfrage stellen oder sagst du, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird?
Ich glaube, wir werden in Frankreich einen Wahlkampf ohne Beispiel erleben, wo es wirklich jetzt am Ende um genau diese Frage geht. Kehrt Frankreich Europa den Rücken oder bleibt es ein Stützpfeiler der transnationalen Zusammenarbeit? Marine Le Pen hat während des letzten Präsidentschaftswahlkampfs einen Satz gesagt, der mir damals sehr aufgefallen ist, den in Deutschland kein Mensch gehört hat. Wenn ich Präsidentin werde, hat sie gesagt, dann werden die deutsch-französische Zusammenarbeit in ihrer heutigen Form beendet. Sie dient nur Deutschland. Das ist Nationalismus. Sie wird wahrscheinlich nicht kandidieren können. Der jüngere Mann.
Ist das gut oder schlecht?
Das, sagen wir mal so, es kommt die gleiche Ideologie nur in jüngerer Form daher. Der Herr Bardella, sein 30-jähriger Mann, Europaabgeordneter, ich habe hier sein Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit ihm gelesen, etwas moderatere Töne anschlägt, auch mit Blick auf die EU und auf den Euro. Und das bringt mich dazu, Folgendes anzunehmen. Selbst wenn er gewinnt, was ich persönlich nicht glaube, weil ich nicht glaube, dass die Franzosen und Französinnen am Ende einen 30-Jährigen, der wirklich keine Regierungserfahrung hat und erst kurz in einem Parlament sitzt, zum Präsidenten wählen.
Naja, das machen wir in Deutschland gelegentlich auch, Menschen mit politischer Verantwortung zu betrauen, die bis jetzt noch keine hatten.
Naja, gut, aber ich glaube nicht, dass die Französinnen und Franzosen Herrn Bardella wählen werden, glaube ich nicht. Wenn es einen glaubwürdigen moderat-linken oder moderat-rechten Gegenkandidaten gibt. Darin liegt übrigens das größere Problem, dass weder die Sozialdemokratie in Frankreich noch der gaullistische Konservatismus sich auf einen glaubwürdigen Kandidaten einigen kann zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ist noch ein Jahr bis dahin. Ich glaube nicht, dass er gewinnt, aber nehmen wir mal an, was die Wählerinnen und Wähler in Frankreich verhindern mögen, er gewinne. Dann werden wir ein Meloni-Szenario erleben. Denn Frankreich kann nicht ohne die EU. Die EU kann doch nicht ohne Frankreich. Gib mal eine Zahl. Die französische Staatsverschuldung liegt zurzeit bei 114% des Bruttoinlandsprodukts bei uns in Deutschland, trotz der 500 Milliarden hier und der 500 Milliarden dort bei den Sondervermögen. Unter 70%. Das heißt,
ja, wir holen gerade deutlich auf.
Ja, wir liegen aber immer noch trotz dieser
Stand
Billion
jetzt, hast du recht.
Unter 70%. Was Frankreich rettet auch gegenüber der Spekulation an den Finanzmärkten, ist die ungeheure Dynamik der französischen Wirtschaft. Die ist dynamischer als unsere. Die Frage stellt sich nur, warum? Weil sie noch mehr als wir in den Binnenmarkt der Europäischen Union exportieren. Deshalb wird jeder französische Präsident das tun, was Giorgia Meloni gemacht hat. Die hat im Wahlkampf gekoffert gegen die EU bis zum geht nicht mehr. Und kaum war sie in Brüssel im Europäischen Rat, hat sie gesagt, ja Leute, ihr wisst doch, wie so Wahlkämpfe ablaufen. Da muss man mal einen draufhauen und so. Aber jetzt lasst uns doch mal vernünftig reden. Ich glaube, so ein Szenario werden wir erleben. Das heißt aber umgekehrt, dass die EU ein stabilisierendes Element ist. Und deshalb sollte man diejenigen, die sie zerstören wollen, hier diese Dexit-Propagandisten der neuen neofaschistischen Partei, die wir hier haben in Deutschland, die muss man unbedingt unter Kontrolle halten.
Gleichzeitig ist das ja, sind diese, sagen wir mal, innereuropäischen Spannungen finden zur gleichen Zeit statt, in der Europa massiv unter Druck ist, eingeklemmt. Trump auf der einen Seite, Putin auf der anderen Seite. Eine völlig andere Situation. Viele Jahrzehnte lang haben wir gedacht, naja, mehr oder weniger mit diesen schwierigen östlichen Nachbarn kommen wir klar. Und vor allen Dingen, wir haben ja unsere guten Freunde in den Vereinigten Staaten. Das können wir beides knicken. So läuft es jedenfalls jetzt und vielleicht auch auf Sicht nicht. Stärkt das eigentlich im Inneren die EU? Oder schwächt es sie, weil ja zum Beispiel Russland 0,0 Hemmung hat, auch wirklich offen in die innenpolitische Diskussion von einzelnen EU-Ländern einzugreifen?
Stefan, geh mal einen Schritt zurück. Der Nationalstaat als Objekt des Schutzes für seine Bürgerinnen und Bürger ist eine europäische Erfindung. Das ist eine Erfindung der europäischen Aufklärung. Der Begriff von Sicherheit und Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger war mit der Demokratie im eigenen Land, der nationalen Demokratie, verbunden. Und deshalb ist der Nationalstaat stark. Er gibt den Bürgern Identität, er gibt ihnen Halt, er gibt ihnen Schutz. Die entscheidende Frage für uns ist, reicht das im 21. Jahrhundert angesichts Trump, Xi Jinping und Putin noch? Das ist eine Frage, die wir 83 Millionen Deutsche uns stellen müssen, aber was ist eigentlich mit Luxemburg? Wenn du mit einem luxemburgischen Politiker redest, dann sagen die dir, ja, der Juncker, der hat das immer auf einen Witz gebracht. Da einmal im Jahr kommt der chinesische Staatschef nach Luxemburg, dann nehme ich den in den Arm und sage zu ihm, damals war es Hu Jintao, guck mal, Hu, wir beide sind da eine Weltmacht. Luxemburg und China zusammen, wir bringen da was auf die Waage. Da hat er ja auch recht. Ne? Luxemburg und China zusammen ist schon was. Und dann sagte der Juncker, wenn der in Peking ist, dass der immer noch eine Weltmacht. Und ich bin der Landrat von Luxemburg. Das ist die Realität für viele Mitgliedstaaten. Und dann kommen so Leute wie der Herr Kickl in Österreich, der spricht dann von MAGA, Make Austria Great Again, als ob sich gegenüber diesen Giganten, die du eben zitiert hast, also China, Russland, USA, die am stärksten atomar gerüsteten Mächte der Welt, selbst ein Land wie Deutschland alleine nicht behaupten kann. Und deshalb glaube ich, dass die Erkenntnis wächst, dass das nur noch im Verbund der europäischen Staaten geht.
Aber das ist wirklich eine rationale Herangehensweise an Politik. Und zur gleichen Zeit wachsen in vielen, vielen EU-Ländern, auch in Deutschland, nationalistische Tendenzen. Also du hast die AfD eben schon angesprochen, die macht ja insoweit aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Dagegen sind ja ihre französischen Kolleginnen und Kollegen fast ja noch vergleichsweise moderat, wie sie sich auch geweigert haben, mit der AfD in eine Fraktion im Europäischen Parlament zu gehen. Also der Kopf sagt dir, ja natürlich muss Europa zusammenhalten, geht das gar nicht, ja, geht gar nicht anders. Und gleichzeitig stellen wir fest, die Kräfte, die den Kopf ignorieren, die werden stärker. Wie soll Europa damit umgehen?
Indem diejenigen, die den Kopf einsetzen wollen, in dieser Frage zusammenarbeiten. Wir fallen alle, ich auch, regelmäßig auf diesen AfD-Trick rein, dass sie bestimmen, wer das Volk ist. Die AfD ist schon ein Volk, ja, das will ich zugeben, aber 80% der Menschen, wenn die 20% haben, sind gegen sie. Ich nehme mal die Wahl in Baden-Württemberg, die Landtagswahl. Wer bei dieser Landtagswahl in Baden-Württemberg mit einem türkischstämmigen Deutschen als Spitzenkandidaten der Grünen seine Stimme für die AfD abgegeben hat, wollte genau diese Partei wählen und keine andere. Umgekehrt, bei dieser Wahl war so zugespitzt, dass die, die die AfD nicht gewählt haben, weil sie unbedingt nicht die AfD wählen wollen. Was heißt das? Es haben 80% demokratische Parteien gewählt. Die Interpretation an dem Wahlabend war aber der grandiose Erfolg der AfD. Wenn die 80% zulassen, dass diese Minderheit so tun kann, als sei sie eine Mehrheit, dann werden wir niemals den Kopf durchsetzen, sondern dann fallen wir auf diesen Emotionstrick rein. Und das ist nicht nur in Deutschland so, es ist in allen anderen Ländern auch so. Die Front National liegt in Frankreich bei 33%. Das ist viel. Aber 67% sind gegen sie. Ich glaube, es geht in dieser Europafrage darum, die Vernunft und den Anstand zu mobilisieren gegen die Emotion und die Niedertracht. Darum wird es auch bei der Wahl in Frankreich gehen. Deshalb habe ich eben gesagt, das wird ein Wahlkampf, wie man ihn in einem Land, das zugegebenermaßen schon zugespitzte Wahlkämpfe kennt, wie wir ihn trotzdem in dieser Form noch nicht erlebt haben.
Also zurück zu meiner Ausgangsfrage. Macht jetzt dieser äußere Druck die EU im Inneren schwächer oder stärker? Du bist positiv und sagst im Zweifel stärker, weil es noch sehr viel deutlicher macht, warum die EU so dringend notwendig ist.
Glaube ich auch. Und da spielt nochmal die USA und ihre Entwicklung eine große Rolle. Gerade bei den Osteuropäern, die ja immer skeptisch gegenüber jeder Integrationsvertiefung in Brüssel waren. Die fühlen sich verraten und sagen jetzt, nein, unsere Zukunft liegt in Europa. Nicht transatlantisch.
Das klingt wie der alte Satz, niemand ist zu nichts Nutze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Okay, kommen wir mal auf Deutschland zu sprechen. Also es ist bekanntlich ja das größte EU-Mitgliedsland. Es gab viele Jahre, da war in Brüssel das Synonym für Enthaltung, auch bei wichtigen Fragen, German Vote. Haben wir die Zeiten immer noch oder ist das besser geworden?
Nein, das ist besser geworden. Also die Ampel hat schon aufgrund ihrer inneren Widersprüche dazu geführt, dass Entscheidungen in Brüssel halt für Brüssel nicht zustande kamen. Da musste der deutsche Botschafter sich enthalten. Das ist Gott sei Dank vorbei.
Und würdest du sagen, dass Deutschland heute, damals war das ein richtiger Aufreger, weil es gewissermaßen als die Weigerung der Deutschen angesehen wurde, mit Verantwortung in Europa zu übernehmen und eine Führungsrolle, die man nur automatisch als das größte Land, das wirtschaftlich stärkste Land etc. hat, auch wahrzunehmen. Würdest du sagen, dass Deutschland heute seine Führungsrolle in der EU, selbstverständlich auf Augenhöhe mit den anderen, auch wahrnimmt? Also ist das besser geworden?
Schwierige Frage. Ich glaube, dass Friedrich Merz noch Luft nach oben hat, auch was seine Europapolitik angeht. Wiewohl ich dem Merz zubilligen will, dass er ein sehr überzeugter Europäer ist. Ich erinnere mich noch an seine Arbeit als Europaabgeordneter. Auch die Reden, die er hält, sind ja alle sehr proeuropäisch. Aber ich sag mal, der Lackmustest deutscher Solidarität mit anderen und auch des Beharrens darauf, dass Deutschland die Solidarität von anderen in bestimmten Fragen braucht, da muss, glaube ich, der Bundeskanzler zulegen. Ich versuch's mal.
Also Deutschland muss härter werden?
Nee, ich versuche es mal mit zwei Beispielen. Die Bundesrepublik ist sehr solidarisch, was die Finanzierung der Europäischen Union angeht. Das muss man so sagen. Umgekehrt ist Deutschland das Zielland Nummer eins bei der Migration. Wir zahlen viel an andere Länder, ich will die jetzt nicht hier im Einzelnen benennen, die sich umgekehrt bei der Migration und bei der Verteilung von Flüchtlingen einen schlanken Fuß machen. Ich habe immer dafür plädiert, dass das miteinander verknüpft wird. Als Solidarität ist keine Einbahnstraße. Und da glaube ich, da muss zugelegt werden.
Die gemeinsame Asylpolitik, da hat die EU ja jetzt auch was auf den Weg gebracht. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Sachen sagen, wie Europa einen Mechanismus denn schaffen will und ob das gelungen ist oder nicht. Das wäre ja nochmal spannend, weil ich glaube, das Thema Migration treibt ja schon viele um. Und wenn du das so offen kritisierst, dann glaube ich, sollten wir doch nochmal auf Tuchfühlung gehen.
Zitiere mal einen Satz eines wirklich sehr noblen, linken, ehemaligen französischen Premierministers, Michel Rocard, der ein langjähriger Kollege von mir im Europaparlament war, von dem ich viel lernen durfte. Als ich ein junger Abgeordneter war, kam der Rocard, der damals schon ehemaliger Ministerpräsident war ins Europaparlament, war mein Büronachbar. Und da hatte ich also den Vorteil von
bist dem... Bist du gleich gewachsen.
Viel von dem zu lernen. Da hat man den Satz gesagt, Frankreich kann nicht das Elend der Welt aufnehmen. Wegen der Migration nach Frankreich. Wir werden nicht mit Migration die großen... mit einer Migrationspolitik in Europa die großen Migrationsprobleme der Welt lösen können. Davon muss man sich verabschieden. Wir werden Menschen, die Schutz brauchen, aufnehmen. Sie auch aufnehmen müssen. Aber man darf sich nicht eine Illusion machen, dass wir das in umfassendem Maße für jeden Kontinent und zu jedem Zeitpunkt könnten. Das geht nicht. Warum schafft es auch Deutschland nicht, in Europa durchzusetzen, dass wir einen Dreiklang brauchen? Wir brauchen den zeitlich begrenzten Schutz für Menschen, die kommen, weil sie gefährdet sind, aber wieder zurück können. Wir brauchen das politische Asyl für wirklich politisch Verfolgte. Da gilt der Satz, der Asylant von heute ist der demokratische Regierungschef in einem anderen Land von morgen. Deshalb ist der Schutz von politisch Verfolgten wichtig. Und das Dritte ist, wir brauchen ein legales Einwanderungsrecht. Alle großen Einwanderungsregionen dieser Welt haben Gesetze, nach denen du da einwandern kannst. Australien, Kanada, die USA, Brasilien, Argentinien. Da kannst du einen Antrag stellen, dann wirst du aufgenommen oder nicht. Aber du hast kein Recht einzuwandern, aber du hast die Möglichkeit.
Aber die Antwort auf deine Frage scheint mir ziemlich einfach zu sein, weil eine ganze Reihe von EU-Mitgliedsländern sagen, weil wir keine Ausländer mehr wollen.
Und das
so
ist,
einfach und so schlicht ist das.
Deshalb habe ich nochmal gesagt, Deutschland muss dafür sorgen, dass wir in Europa ein legales Einwanderungsrecht bekommen. Das hat eine Grundvoraussetzung. Du brauchst eine Verteilungsquote. Das geht auch. Du kannst Leute verteilen nach bestimmten Maßstäben. Ich gebe mal ein praktisches Beispiel. Ihr werdet euch möglicherweise erinnern, vor 10 Jahren hatten wir auf griechischen Inseln etwa 160.000 Leute, die damals verteilt werden sollten in der EU. Da haben wir Kriterien entwickelt. Die Kriterien lauteten Einwohnerzahl im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Arbeitslosigkeit der letzten 5 Jahre und unter Einbezug von Flüchtlingen, die bereits im Lande sind. Nach dieser Quote hätte das 10 Millionen Einwohnerland Ungarn 1.290 Leute aufnehmen müssen.
Und hat sich geweigert.
Dem Diktat aus Brüssel beugen wir uns nicht. Die haben aber in der Zwischenzeit Milliarden, die dann später blockiert wurden, bekommen. Das ist der Punkt, wo ich nochmal sage, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Denn wenn wir dieses legale Einwanderungsrecht nicht schaffen, wenn wir den temporären Schutz nicht klar machen, und wenn wir das politische Asyl nicht fest verankern, aber in dieser Dreiteiligkeit, dann ist die Bundesrepublik Deutschland, dann sind Schweden, dann sind die Franzosen nach wie vor die Hauptzielländer, aber an allererster Stelle die Bundesrepublik Deutschland und Schweden. Und einer der Gründe, warum die Schweden dankbar waren, dass Dänemark so radikal gesagt hat, wir lassen keinen mehr rein. Das geht aber auf Dauer nicht, weil wir werden die Migration begrenzen können, aber du wirst sie nicht abschaffen. Also musst du sie organisieren.
Und gleichzeitig sind das natürlich die riesigen Triggerpunkte für eine Rechtsentwicklung in einer Gesellschaft. Da ist Deutschland ja nur ein Beispiel von vielen. aber wir merken es halt bei uns besonders stark. Lass uns nochmal auf deinen eigentlichen Arbeitsplatz in Brüssel zurückkommen, das EU-Arbeit, das EU-Parlament. Ich sag, wir hatten vorhin das schon angerissen, da sind jetzt die Rechten sehr viel stärker. Wir haben es mit einer EVP, also der europäischen Organisation der Christdemokraten in allen Ländern und der Konservativen. Wir haben es mit einer EVP zu tun, die hat keine Hemmungen, mit denen gemeinsam abzustimmen. Was ist deine Prognose für die Entwicklung des Europäischen Parlaments? Also wird das alles immer nur noch schwieriger? Man kann sich ja kaum vorstellen. Oder ist da irgendwie Licht am Ende des Tunnels?
Das Parlament ist zerfasert. In den letzten Jahren immer mehr. Mehrheiten zu bilden aus der Mitte heraus nach links ist auch schwieriger geworden, als es früher war. Aus der Mitte heraus nach rechts ist es leichter geworden, weil, das hast du richtig beschrieben, die EVP bestimmte Brücken im Europaparlament.
Die kennen keine Brandmauer.
So kann man es formulieren, sie kennen keine Brandmauer. Von daher glaube ich, dass das Parlament extreme Schwierigkeiten hat, qualifizierte Mehrheiten zu bilden, also absolute gesetzliche Mehrheiten, die du aber brauchst, um im Gesetzgebungsverfahren mächtig zu werden. Das EU-Parlament, diese Gesetzgebungsmechanismen sehen vor, dass das EU-Parlament am Ende den Rat, also den Rat der Regierungen, zwingen kann, bestimmte Konzessionen zu machen, wenn es in der ersten und zweiten Lesung eines Gesetzes die gleiche Mehrheit hat. Qualifizierte gesetzliche Mehrheit. Und die zustande zu bringen, wird immer schwieriger. Das schwächt das Parlament als Institution. Wenn du aber in der Gesetzgebung nichts richtig zustande bringen kannst, dann verlegt das Parlament erfahrungsgemäß seine Tätigkeit auf politische Spielfelder, wo Resolutionen wichtiger sind als konkrete Gesetze. Und dann wird's ideologisch richtig gefährlich, weil dann kommen komische Mehrheiten zustande, wie wir das in den letzten Monaten ja auch erlebt haben, und dann plötzlich ideologiegetrieben statt gesetzgebungsgetrieben das Parlament agiert, das ist bedenklich. Deshalb habe ich schon Sorge.
Also wir kommen zu einem Europa der Regierung und nicht zu einem Europa der Volksvertretung.
Eindeutig, wenn das Parlament sich selbst so schwächt, wie es das getan hat, dann regiert am Ende der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs. Und dann regiert in dem ein Typ wie Viktor Orban, der sagt, nee, mach ich nicht. Deshalb glaube ich, wäre sowohl Manfred Weber als auch Iratxe Garcia, also die beiden Führer der beiden großen Fraktionen, also der Sozialisten und der EVP, wirklich gut beraten, wenn sie mit den Liberalen und den Grünen gemeinsam einen Pakt schließen würden. Das war ja auch die Basis, die für die Wiederwahl von Frau von der Leyen gebildet worden ist. Ich hätte mir gewünscht, Frau von der Leyen hätte in ihrer zweiten Amtszeit auch von sich aus mehr darauf eingewirkt, dass es bei dieser Konstellation bleibt. Aber es ist auch ganz klar, eine Machtpolitikerin wie Frau von der Leyen, das muss man sehen, wenn das Parlament sich selbst schwächt, ist sie natürlich als Kommissionspräsidentin freier.
Aber wer kümmert sich denn jetzt darum, dass diese wichtigen Sachen, die wir angesprochen haben, passieren? Also wer kümmert sich um eine Stärkung des Parlaments? Wer kümmert sich darum, dass das Einstimmigkeitsprinzip vielleicht in diesem kurzen Zeitfenster, was wir noch haben, oder hoffentlich auch noch länger haben, aber vielleicht auch nur noch kurz haben, dass das jetzt angefasst wird? Ist das die Aufgabe von der Kommissionspräsidentin? Kann jemand, ich sag mal aus der Gesellschaft oder zum Beispiel das Europäische Parlament, du in deiner alten Funktion als Ratspräsident, sind das die richtigen Persönlichkeiten? Sind das die richtigen Persönlichkeiten, die sich eigentlich jetzt mal an einen Tisch setzen müssen und einen Vorschlag erarbeiten müssen? Weil ich sehe das nicht, dass das irgendwie passiert und dass das sich jemand annimmt und sagt, pass auf, da muss es doch jetzt hingehen, das ist unser Plan für Europa. Wir sind vielleicht drei Köpfe aus drei verschiedenen Volkswirtschaften idealerweise in wichtigen Positionen und wir forcieren das jetzt.
Es wäre zunächst einmal die Aufgabe der EU-Regierungen und des Parlaments, nicht der Kommission. Also zunächst mal müssten auf der Seite der Regierungen, Regierungschefs die Initiative ergreifen, hat der Macron ja gemacht, ganz am Anfang seiner Amtszeit. Das hat Frau Merkel zweimal abtropfen lassen. Über die Europapolitik von Angela Merkel könnte man auch sehr intensiv diskutieren.
Aber nimmt das Friedrich Merz jetzt auf, diesen Aufschlag aus Frankreich?
Außenminister Badepool hat ganz klar gesagt, und das ist ja auch ein Teil des Koalitionsvertrags, was wir sehen, ist ein Einfluss der SPD, wir wollen die Mehrheitsentscheidung in der Außenpolitik. Und wenn der deutsche Außenminister diese Initiative ergreift, das fand ich jetzt schon einen ganz wichtigen Schritt. Und den muss die Bundesregierung jetzt auch nachhaltig durchdrücken. Und Macron wird ganz sicher dabei mitmachen. Und wenn du Deutschland, Frankreich hast, wenn die Italienerin, Frau Meloni, dem zustimmt, wovon ich ausgehe, dass sie das will, dann kriegst du da schon etwas hin. Du hast mit Pedro Sanchez jemanden, der das absolut befürwortet. Es gibt zwischenzeitlich mit Frau Kallas eine baltische hohe Beauftragte für Außenpolitik. Ich glaube, dass die baltischen Staaten mitziehen würden, weil das in ihrem ureigenen Interesse ist. Also da bewegt sich was. Hier müsste jetzt das Parlament richtig Druck machen. Also wenn ich dem Parlament, was ich nicht tue, aber wenn ich ihm einen Rat geben würde und dürfte, dann würde ich sagen, macht jetzt an der Stelle richtig Druck. Ich glaube, das wird auch geschehen.
Wenn du es nicht getan hast, dann würde ich das übernehmen. Ich finde das nämlich eine gute Idee. Und ich würde mal noch einen kleinen Themensprung als letztes Thema vielleicht anschneiden. Und zwar ist meine Wahrnehmung, dass das, was aus Europa kommt, schon auch viele Leitlinien hat und oftmals gut ist. Und dann wird es auf die Nationalstaaten runtergebrochen. Und dann explodiert dort auf einmal eine Diskussion über Sachen, die eigentlich ganz woanders verhandelt werden. Ich gebe mal das Beispiel aus vom Verbrenner aus oder Verbrenner aus generell, auch das Gebäudeenergiegesetz oder besser bekannt als Heizungsgesetz. Das sind ja Sachen, die kommen eigentlich ein Stück weit aus Europa und werden dann national komplett nochmal breitgeschlagen. Es sind aber eigentlich Vorgaben, die dort diskutiert werden müssten, also auch in Europa. Und dann hätte man auch nicht mehr unbedingt dieses Problem, dass jeder sich noch eine Sonderscheibe abschneidet. Also gibt ja immer die Kritik, Deutschland macht immer noch mal, sattelt immer noch mal oben drauf und macht immer mehr als erforderlich. Ist das richtig, dass Deutschland das immer tut? Wäre das besser, wenn Deutschland das nicht tut? Und warum ist die Medienlandschaft eigentlich so, naja, Bundesrepublik fokussiert und guckt nicht, aus meiner Perspektive zumindest, vielleicht konsumiere ich auch falsche Medien, ausreichend nach Brüssel, weil da ein richtig großes Grat gedreht wird?
Ich fange mal mit dem Letzten an. Das ist so, die Medienlandschaft ist national. Und Medien berichten, wenn ein Gesetz aus Brüssel hier angekommen ist, fangen sie an, darüber zu berichten. Das ist eines der Grundprobleme der Europäischen Union, dass diese sogenannte europäische Öffentlichkeit in Form einer europäischen Medienlandschaft, die auch als solche konsumiert würde, nicht existiert. Das ist so. Dieser Filter führt auch dazu, dass nationale Regierungen es leicht haben. Leicht so zu tun, dass im Erfolgsfall der Eindruck entsteht, dass das ihr Erfolg ist. Im Misserfolgsfall aber sagen zu können, ja, ihr kennt doch die Brüsseler Bürokratie. Darunter leidet die EU seit jeher. Das ist deshalb ein ganz großes Problem. Diese sogenannte Goldplating, wie das in Brüssel genannt wird, die satteln immer noch was drauf. Das ist so. Ich habe das oft beschrieben.
Jetzt kommt die Wasserrahmenrichtlinie.
Die Wasserrahmenrichtlinie. Ich habe als junger Abgeordneter mit verabschiedet, Richtlinie über die Verbesserung der Gewässerqualität in den Fließgewässern der Mitgliedstaaten der EU. War ein langer Text, jede Menge, 16 Seiten, glaube ich, im Amtsblatt. Und als ich bekam, als Bürgermeister beim Rathaus, war die so dick, also richtig 90 Seiten oder was. Das war dann die Richtlinie über die Verbesserung der Gewässerqualität in den Fließgewässern der Mitgliedstaaten, ergänzt um die Ausführungsgesetze der Bundesrepublik Deutschland, versehen mit den Durchführungsgesetzen des Landes Nordrhein-Westfalen, erweitert um die Ausführungsbestimmungen der Bezirksregierung Köln in Fassung des Landratsamtes Aachen. So. Aber die EU ist bürokratisch.
Das Beispiel habe ich, ich schätze, das erste Mal vor 15 Jahren gehört. Ja. Und es, ich fand es so eindrucksvoll, dass ich es mir bis heute gemerkt habe.
Ja, genau. Ist aber so. Das heißt, die Frage muss man bejahen. Man muss aber auch hinzufügen, es ist nicht nur der einzelne Mitgliedstaat, der drauf sattelt. Und Deutschland macht das nicht alleine. Machen andere auch. Frankreich ist dann der Innenminister und die Präfekturen und die Unterpräfekturen und die Bürgermeistereien, die satteln auch drauf. Und die EU-Kommission selbst. Es gibt bei der EU-Kommission sogenannte Delegated Acts, das heißt, das Parlament überträgt der Kommission die Interpretation der Durchführung, die Interpretation des Gesetzes in seiner Durchführung. Mein lieber Mann, das sind eigene Gesetze, die da ergänzend hinzugefügt werden. Also es ist schon schwierig. Und ich glaube, wir werden das nicht bewältigen, wenn es nicht im Rahmen einer Vertragsreform zu einer Kompetenzveränderung kommt. Ich weiß, dass ich, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ich weiß, dass das eine heilige Kuh für viele Europaabgeordnete und Europapolitikerinnen, Europapolitiker ist. Aber ich sage aus meiner Erfahrung als Bürgermeister, je näher eine Entscheidungsfindung bei den Bürgern ist, desto höher ihre Akzeptanz. Je weiter entfernt, desto geringer. Das ist ein Grundproblem der EU, weil die ist weit entfernt, aber sie macht Gesetze, die in das Leben der Leute eingreifen. Und dann haben die Menschen das Gefühl, das ist so eine anonyme Macht, die über mich bestimmt. Deshalb wäre mein Vorschlag, alles, was du regional, lokal oder national machen kannst, mach es dort. Aber alles, was du regional, lokal und national nicht mehr machen kannst, muss dann definitiv nach Brüssel gehen.
Nimm das Subsidiaritätsprinzip richtig ernst.
Absolut.
Wir sind schon wieder am Ende dieses Gesprächs und traditionell ist die letzte Frage nochmal die aller leichteste. Du bist Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mhm. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist ein wichtiger Träger der politischen Bildung in Deutschland. Du stehst bei einem beliebigen Seminar der Friedrich-Ebert-Stiftung irgendwo in Deutschland vor vielen jungen Leuten, die hängen an deinen Lippen und warten jetzt auf eine einminütige Antwort zur Frage, warum müsst ihr für Europa sein? Zeit läuft.
Die Länder, die heute Europa darstellen, also die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sind alle Staaten, die über anderthalb Jahrtausende praktisch an jedem Tag Krieg gegeneinander geführt haben. Was dazu führte, dass junge Frauen und Männer eures Alters nicht wie ihr jetzt anschließend in die Disco gehen können, wenn ihr wollt, sondern in irgendeine Schlacht getrieben wurden und dort getötet wurden. Das haben wir überwunden in den letzten 70 Jahren. Es gibt die wollen es wieder zurückentwickeln. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr in den Krieg müsst, dann sichert den Frieden und engagiert euch für Europa.
Ich finde, das war wirklich eine sehr präzise Antwort. Erstaunlicherweise in der Zeit. Und damit auch das Ende eines guten Gesprächs. Herzlichen Dank, Martin Schulz. Das hat richtig Spaß gemacht mit dir.
Ja, Dank. Fand ich auch. Schönen Dank.